Hallo und herzlich willkommen bei einem Credit Cookie mit mir, Lene Lukas und Maurice Mathieu am anderen Ende der Leitung im virtuellen Studio. Hosenlos sind wir beide vielleicht, denn es ist warm und wir haben Ready Player One gesehen.
Das ist der passendste Kommentar, Maurice, den man zu dem Film überhaupt rausbringen kann. Credit Cookie für Leute, die vielleicht eine kleine Pause dazwischen hatten, ist das Format. Wir sind gerade ins Kino gegangen, sind quasi schnell wie durch unsere Mikrofone rangerannt und jetzt kommen unsere ungefilterten Gedanken sehr, sehr unsortiert zu dem Film. Jetzt gerade ist es Ready Player One. Ready Player One, von Steven Spielberg produziert und Regie geführt und man, meine Güte, das kann man wirklich sehen.
Das finde ich nämlich super interessant, weil ich habe dafür nicht so, ich kann nicht so genau sagen, was ein Steven Spielberg an dieser Stelle ausmacht. Deswegen musst du mich da unterstützen und mir quasi mich am Schopfe packen und meinen Kopf in diese Szenen reinstücken, die so Spielbergig waren.
Okay, also an sich, also Ernest Cline, den Autoren von dem Buch Ready Player One, haben wir ja schon eine Menge geredet. Ernest Cline war auch beteiligt an der Adaption fürs Screenplay. Und generell, wir haben ja schon gesagt, viele der Charaktere im Buch von Ready Player One sind ziemlich cringy und sind ein bisschen sexist, misogynistic und so. Und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, wie mit den Leuten da umgegangen wird. Und Spielberg hat viele Sachen sehr, sehr umgestellt. Und warum ich sage, ist, dass der Film mehr an einen Spielberg-Film erinnert als wirklich an Ernest Cline-Film, ist einfach der Fakt, dass es mehr ein, wir sind fünf Freunde und wir bringen jetzt bösen Businessman mit der Krawatte irgendwie nieder, Film war, als ein, verdammt, das Leben auf der ganzen Welt hängt davon ab, ob der Typ, der irgendwie gut hacken kann und gleichzeitig durchtrainiert ist und gleichzeitig aber auch ein edgy Loner ist, es schafft, das Videospiel durchzuspielen.
Und er hat echt hard brains, der Dude.
Also im Buch ist ja der Protagonist Parzival tatsächlich so ein Typ, er kann irgendwie alles, aber ist trotzdem auch ein Außenseiter und oh mein Gott, ist er edgy und er ist ein totaler Mary Sue-Charakter tatsächlich. Und im Film ist er tatsächlich, hat er wirklich Schwächen, die man sieht, also dass er wirklich überhaupt nicht sozial ist, dass es wirklich Probleme gibt und so. Der Anfang des Films ist wirklich gut. Ich wollte diesen Film am Anfang wirklich nicht mögen.
Warum nicht?
Wir haben uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass ich das Buch aus irgendeinem Grund zweimal gelesen habe und das Hörbuch dazu gehört habe und extrem Probleme mit der Geschichte habe und mit den Charakteren habe, aber die Welt toll fand. Und der Film hat halt so angefangen, dass es mir zuerst, also den Protagonisten Parzival zeigt und dann aber sofort einfach mit so einem Zoom durch verschiedene Planeten in dieser virtuellen Welt, unter einer Minecraft World, wo es so Kaching bei Microsoft gemacht hat in dem Moment, so einfach so durchfährt und so. Und dann kommt eine Szene, das war, glaube ich, auf Holiday World, wo einfach irgendwie irgendwelche großen Wellen sind und einfach Mount Everest und irgendwelche Pyramiden und so. Und er sagt dann, you can do everything here. You can go rock climbing with Batman. Und dann sieht man einfach Batman, wie er einfach gerade so einen riesigen Berg hochklettert. Und das ist der Moment, wo ich einfach lachen muss. Das ist scheiße, das wollte ich jetzt gar nicht. Und an dem Moment hat der Film mich tatsächlich gehuckt. Und das sind so diese Art von kleinen Schmankerls, die so drin sind, die sehr cool sind. Und dann geht's aber auch weniger in eine Richtung, dass der Typ einfach aus irgendeinem Grund toll ist, auch wenn man nicht genau weiß, warum, und diese komischen Rätsel- und 80er-Jahre-Referenzen irgendwie verstehen muss. Davon war dann überraschend wenig drin. Also visuell war eine Menge drin, aber von diesem aha, I got that reference, because davon war überraschend wenig drin. Und es waren halt wirklich
mehr... Ich hab das Gefühl, dass es...
Davon waren halt mehr von diesem Steven Spielberg, wir sind fünf Freunde und wir halten zusammen und wir machen... Wir vertrauen einander und in dieser Hinsicht war es mehr halt... Ja, es hatte diesen Family-Aspekt daran tatsächlich. Es war halt wie ein alter Film damit. Aber erzähl du erstmal, wie fandest du den? Wie hat er auf dich gewirkt?
Ich habe gerade so, wie du das gesagt hast, habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine riesengigantische Wollmilchsau war. Und Steven Spielberg hat ganz viel Fett weggeschnitten.
Ja.
Also hat es einfach reduziert aufs Grobe, auf die Sachen, die für alle irgendwie nachvollziehbar sind, die relatable sind, wo du sagst, da kann ich mich drin wiederfinden darin, dass seine Tante zwar zu ihm hält, aber beschissene Freunde hat die ganze Zeit. So darin, dass er, also es ist halt alles mit VR und so weiter, und dass er die Handschuhe von der Tante klaut am Anfang, dass er seine Brille immer so, dass es ein bisschen nerdig aussieht. Diese Brille sieht genauso aus wie die Brille, die ich vor einem Jahr immer noch getragen habe. Also von daher wusste ich genau, was da los ist. Von der Familiensache mal abgesehen. Dann die ganzen Referenzen, die im Buch, und das hatten wir dann auch öfter drüber besprochen, die dann so ein bisschen, ja, so cringy sind, wo du so denkst, ah, muss der Knight Rider wirklich noch das muss es doch gleichzeitig noch ein DeLorean sein.
Dass er vor allem seitenweise füllt mit internen Monologen, wo er halt sagt, ja, ich habe auch Monty Python gesehen und zwar alles. Und hier sind ein paar Zitate aus Monty Python. Also ich weiß, was du meinst.
Das wird runtergebrochen einfach auf, er steigt halt in ein Auto und wenn du das weißt, dann siehst du, die Türen sind die von einem DeLorean und da drin sind Lichter, die aussehen wie beim Knight Rider.
Ja.
So. Und das ist es. Es gibt keine Stimme, er redet dann auch nicht mehr darüber. Es gibt einen Moment, wo sie darüber reden, dass Artemis, die Frau seines, ist das ein Spoiler? Nein.
Also wir sollten nicht spoilern.
Die Frau seines Herzens, die Person seines Herzens, ich weiß noch aus dem Trailer auch schon, und es ist ein Steven Spielberg-Film, so.
Ich habe den Film gesehen und ich weiß gerade nicht, worauf du anspielst, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher.
Nein, dass sie hat ja einen Motorrad.
Achso, du meinst, das ist
von Akira. Und da wird gesagt, das ist das Akira-Bike.
Ja. Ja, so. Das stimmt.
Aber das macht dann auch Sinn in dem Kontext.
Ja, sie droppen nicht einfach Referenzen rein und nennen die dann beim Namen.
Und wenig. Die Momente, wo klar wird, okay, er weiß extrem viel, sind eingebettet in die Story. Also es gibt einen Moment, wo zwei Menschen sich unterhalten und versuchen, sich gegenseitig in die Irre zu führen. Und sie machen das, indem sie Referenzen von Sachen von der anderen Person verlangen. Mhm. So, und da wird klar, er weiß genau, worüber er redet, aber der Film drückt uns das nicht so ins Gesicht, wie das Buch das tut teilweise. Und das finde ich sehr angenehm.
Nichtsdestotrotz, es sind natürlich ein Haufen Referenzen da drin,
die größtenteils visuell sind. Und die muss man dann, habe ich das Gefühl, auch fangen. Also du hast zum Beispiel mehr Sachen, glaube ich, zum Beispiel was Harlequin angeht oder so. Okay, ist auch Harlequin und das bist auch du. Aber du hast mehr einzelne Sachen so gefangen. Also da muss man echt aufpassen, manchmal habe ich das Gefühl, weil es ist immer so viel auf dem Bildschirm passiert.
Ich würde an der Stelle einfach sagen, klar, also je mehr man von diesen Referenzen sowieso kennt, desto mehr wird man im Kinostuhl sein und sagen, I got that reference. Was witzig ist natürlich, aber was an einem bestimmten Punkt auch gar nicht mehr so sehr auffällt, also ob ich jetzt 3 oder 4-mal Tracer von Overwatch gesehen habe oder Chun-Li von Street Fighter, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Es wird halt weird, wenn sie wirklich einen Fokus auf die Sachen legen, wie zum Beispiel auf den Iron Giant, den hat man ja auch schon in den Trailern gesehen, dass der extrem prominent eingesetzt wird. Am stärksten finde ich es tatsächlich, wenn es einfach passiert. Und es ist halt ganz witzig, dass, und das hast du auch nach dem Kino direkt gesagt, dass es halt viele Referenzen gab, die halt nicht 80er waren, so wie in dem Buch. In dem Buch geht es ja darum, dass Halliday, der Entwickler von dieser Oasis, von dieser ganzen Spielewelt, dieser VR-Welt, um die es geht, eigentlich da sein Easter Egg versteckt hat, aber die ganzen Referenzen, die im Buch halt auf 80er-Jahre-Referenzen ausgelegt sind, sind im Film halt auf Referenzen aus der heutigen Zeit größtenteils. Wie zum Beispiel die Teenage Mutant Ninja Turtles, die man gesehen hat, waren halt die Michael Bay-Version davon.
Und es sind immer noch 80er-Sachen, also die Rätsel haben immer noch Sachen mit 80ern zu tun oder mit der Vergangenheit, aber gerade die Sachen, die visuell sind, wo man sich dran festhalten kann, sind Sachen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht direkt Kinder der 80er sind.
Bin ich mir auch fast sicher.
Also wie du meintest Tracer, die Turtles, der Iron Giant ist noch mit dabei. Ich habe auch das Gefühl, dass als ich das erste Mal Tracer gesehen habe, lief daneben die eine von Mass Effect, wo du auch eine Statue hast, deren Name mir nicht einfällt. Die lief direkt daneben durch so ein Portal. Hm. Ja. Okay. Und es sind so Sachen, wo wir uns dran werden. Es gibt einen Squad von Halo, Halo Dudes. So.
Wie gesagt, es war wirklich mehr so eine Millennials, glaube ich, kriegen am meisten aus dem Film raus. Was mich aber zu dem Punkt bringt, wir können jetzt natürlich auf die Story nicht so extrem eingehen, aber im Buch ist natürlich die Story so, dass der in dieser virtuellen Spielewelt eben diese 3 Schlüssel findet, kriegt das Easter Egg und die absolute Kontrolle und 1 Billion Trazillion Dollar. So. Das ist quasi der Plot. Und der am meisten 80er-Referenzen im Buch weiß, hat am ehesten eine Möglichkeit, das alles zu gewinnen. Und die Bösen sind halt die Bösen. Die sind halt corporate. Im Film hingegen haben sie als ersten Move gemacht, sämtliche Rätsel, die eigentlich im Buch auf diesen 80er-Referenzen basieren, rauszuwerfen. Das fand ich interessant. Ich werde jetzt, wie gesagt, nicht zu viel verraten, aber außer ein Rätsel hat sich keins wirklich mit 80er-Referenzen beschäftigt. Ja. Also vielleicht haben sie ein bisschen was da drumherum drin gehabt, sowas wie einmal gab es halt ein paar Einige Galaxis-Joke in diesen Rätseldingern, um Schlüssel zu finden, aber sie haben dieses ganze System, worauf das Buch, dieser ganze Contest, auf dem das Buch basiert, entscheidend umgestellt. So wie zum Beispiel, in den ersten 5 Minuten kommt halt ein riesiges Rennen, was man auch im Trailer schon gesehen hat. wo man sich überlegt hat, wie kann das denn eigentlich ins Buch reinpassen? Die Antwort ist, es passt überhaupt nicht ins Buch. Sie haben wirklich das Grundgerüst genommen. Also, dass es halt so ein Easter Egg-Ding gibt von einem exzentrischen Developer, der seine große Machenschaften auch nach seinem Tod irgendwie an jemanden vermachen möchte, der sie genauso appreciated wie er halt selbst. Sie haben den Grundgerüst davon genommen und haben den Rest alles rausgeworfen. Das ist interessant.
Was mich in dem, ehrlich gesagt, nicht stört.
Nee, überhaupt nicht.
Also, in dem Fall bin ich tatsächlich so ein bisschen zerstritten, was das angeht von The book is always better than the movie.
Nee, das fand ich da überhaupt nicht tatsächlich. Also es hatte andere Stärken. Genau. Es hatte tatsächlich andere Stärken, würde ich sagen.
Es sind einfach zwei komplett verschiedene Sachen. Das eine bedient sich stark daran, aber der Film hat nicht keinen Vollständigkeitsanspruch oder so und ist irgendwie für mich einfach ein unterhaltsamer, oft sehr flacher, ziemlich vorhersehbarer Actionfilm mit, wo halt Kids die Turtles spielen.
Es ist halt überhaupt nicht authentisch in dem Sinne. Also wo das Buch halt teilweise wirklich clever ist, muss ich sagen. Wie zum Beispiel, das Buch ist sehr darauf bedacht, die Regeln der Welt zu erklären und die Regeln der Welt auch einzuhalten. Also weil es ja wie ein großes MMORPG im Virtual Reality aufgebaut ist, dass es halt Magie gibt und Technologie und erklärt, in einigen Zonen funktioniert das, in den anderen das nicht und wie es teilweise möglich ist, dass Charaktere, also Avatare halt sterben und dann neu gemacht werden und so. Und der Film glosst es so generell einfach so rüber und sagt einfach, ja, halt, wenn du stirbst, dann passiert das, aber sie gehen auf die Regeln nicht so wirklich ein. Es gibt irgendwie Magie, aber auch nicht so richtig. Und das ist tatsächlich alles so ein bisschen nebenbei. Es geht einfach nur darum, Referenzen reinzuhauen und coole Action-Szenen reinzupacken. Und wie das alles funktioniert und wo wirklich dieser Suspense of Disbelief ist, ist eigentlich relativ egal.
Ja. Was ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre tatsächlich mehr Echtwelt. Also erstens sind seine Beine gleich lang.
Anders als ein Poster, meinst du?
Lüge. Also, was ist da los? Dann sehen wir echt nicht so viel von der richtigen Welt, also von der realen Welt. Es gibt Anspielungen, also ich meine, er wohnt in diesen, sie heißen Stacks im Englischen, das sind quasi Wohnwagen, die aufeinander gestapelt sind, wie sie auch auf den Buchcovern drauf sind und weiter. Es wird davon gesprochen, dass diese IOI, also das ist das große Böse, die halt ein Konzern sind, die nach diesem großen Etwas suchen, um das zu beherrschen, um effektiv die Weltherrschaft an sich zu reißen, weil alle Leute 24 Stunden die Woche da drin sind. Benutzen das in sogenannten Loyalty Center, um Leute ihre Schulden abarbeiten zu lassen. Und dann ist es wie heutzutage Payday Loans quasi, ein endlose Schleife, aus der die Leute nie wieder rauskommen, die sind in so Zellen drin,
die haben Fußfesseln,
sind festgekettet, also es ist und müssen in VR quasi Gold schürfen, so ungefähr. Und es ist, da steckt irgendwie viel drin und ich finde es total faszinierend eigentlich, was da so dahinter steckt. Da geht der Film nicht so sehr drauf ein, so, auch andere Sachen werden so angesprochen, ganz kurz, eine Rebellion, okay, jetzt sind wir wieder woanders. Vergiss die Rebellion.
Vergiss nicht, du darfst nicht zu viel spoilern, Lele. Nur ganz.
Ja, ich bin mir ehrlich gesagt, naja.
Naja. Ich weiß, dir ist es egal.
Ich finde,
vielleicht wollte ich den Film tatsächlich noch gucken.
Ich würde das stimmt natürlich, das tut mir dann auch leid, aber ich finde, es ist kein sehr überraschender Film. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich das Buch gelesen habe oder ob es einfach.
Gebe ich den Scheck drauf, dass du es, weil du das Buch gelesen hast. Weil viele von diesen Sachen, die angeschnitten werden, hätte ich überhaupt nicht kapiert, wenn das Buch nicht da gewesen wäre.
Das kann gut sein, ja. Das tut mir
leid. Also zum Beispiel, der Film geht überhaupt nicht darauf ein, dass diese Virtual Reality einfach, dieses Spiel sozusagen, was das Spiel angefangen hat, so sehr alles umfasst. Wenn zum Beispiel irgendwann mal Kinder in der Schule sitzen, in der Virtual Reality, die gerade irgendwelche Filme gucken, auf einem Virtual Reality-Bildschirm. Also das ist so triple gemoppelt. Und sie gehen nie darauf ein, zum Beispiel, dass die Schule auch in der Virtual Reality stattfindet. Diese ganzen Sachen, das gesamte Leben, dass diese Coins und diese Credits, die du darin bekommst im Spiel, dass die echtes Geld geworden sind. Das kannst du dir zusammenreimen, wenn du zum Beispiel in einem ausgeschnittenen Zeitungsartikel halt siehst, dass die Oasis-Coins jetzt eine echte Währung sind. So, diese Sachen kriegst du aber eigentlich überhaupt nicht so richtig mit. Ich würde komplett mich wundern, warum möchte überhaupt jemand in dieser Virtual Reality eigentlich sein? Warum gucken nicht alle einfach ganze Pornos darüber?
Das stimmt.
Warum
interessiert... Da geht der Film tatsächlich nur ganz kurz drauf ein, aber ich finde, im Buch wurde nochmal kurz gesagt, er hat es ausprobiert mit dieser Ganzkörper-Dings, aber es war nichts für ihn.
Ja, aber das ist nochmal, das haben sie glücklicherweise auch rausgelassen, aber ich meine tatsächlich, die Auswirkungen von dieser Oasis auf die Welt, die wurden eigentlich echt nur am Rande reingepackt. Oder warum? Also ich fand zum Beispiel eine sehr coole Montage am Anfang war eigentlich, dass gezeigt wurde, ey, er hat trotzdem relativ wenig Geld. Und er muss sich Geld so ein bisschen zusammenschmökern von Leuten, die halt, Avatare, die halt draufgehen und dabei ihr ganzes Geld verlieren. Und er klaut sich das Geld von denen dann. Was ich witzig fand. Stimmt. Und es war sehr gut rübergebracht und sehr, sehr subtil. Aber dieser Fakt, dass wir lernen das halt in dieser ersten richtig krasse Action-Szene, wo die Autos links und rechts explodieren und er slidet da so durch, kann mit seiner Hand plötzlich Goldmünzen aufsaugen und konvertiert die dann in Antrieb für seinen virtuellen DeLorean. Das sind alles so Sachen, die müssen sehr schnell passieren. Und währenddessen überlegst du noch so, warum fahren die jetzt da mit? Können die nicht sterben dabei? Was passiert eigentlich, wenn die sterben? Diese ganzen Fragen für die Fragen hat dieser Film keine Zeit. Und hätte ich das Buch nicht gelesen, wäre ich scheiße verwirrt gewesen.
Okay, ja.
Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
Nee, ich hab da so gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht, weil der Film keine Sekunde damit verbringt, dir tatsächlich explizit die Welt zu erklären.
Das hat mich total gewundert.
Oder so die Dynamik der Geschichte, also diese Situation einfach, oder das Gewicht der Situation kommt an einem gewissen Punkt rüber, aber ich glaube auch, dass das für mich besser funktioniert hat, weil ich das Buch schon gelesen hatte und deswegen klar ist, warum es so wichtig ist, wer Chef über diese Welt wird.
Obwohl für anderen Sachen...
Weil tatsächlich, so wie die Gespräche darüber im Film waren, fand ich die total platt irgendwie.
Ja. Also ja, stimmt. Und genau das meine ich auf der anderen Seite, weil ich das Buch gelesen habe, haben mich andere Sachen komplett verwirrt. Wie zum Beispiel der Fakt, dass es eine Rebellion gibt. Eine Rebellion gegen was? Wieso? Ich meine, hat es nicht gereicht, dass wir die Ganter haben? Die Ganter sind quasi die Leute, die ihr ganzes Leben darauf ausbringen, halt dieses Easter Egg, diese absolute Kontrolle zu finden, aber offenbar die Guten sind, weil es halt Nerds sind. Und die haben offenbar eine Rebellion. Who knew? Aber das ist eine Extra-Fraktion, die nicht vorgestellt ist, die einfach weg ist dann irgendwann. Und diese Sachen hat es mich komplett verwirrt an diesen Stellen. Aber es war trotzdem an irgendeiner Stelle unterhaltsam. Lass uns nochmal vielleicht darüber reden, wie die Charaktere waren. Wir haben uns ja ganz groß darüber ausgelassen, dass wir die Welt irgendwie schon cool finden, also zumindest als wir über das Buch geredet haben, aber wir echt Angst haben, mit dem Charakter länger als 2 Sekunden allein zu sein, weil er unter anderem, also der Protagonist im Buch, auch sehr cringige Annäherungsversuche macht an die weibliche Hauptrolle. Wie fandest du es im Film?
Natürlich ist es, das Erste, was es ist, dass weniger Zeit vergeht, gefühlt im Film. Und dass ich aber eher das Gefühl hatte, dass sie das Ruder in der Hand hatte und nicht er. Teilweise. Seine Kommentare waren trotzdem eher schwierig und man hat gemerkt, dass er wirklich doch nicht so helle ist, was manche Sachen angeht. Und dann doch sehr schnell sehr, wie sagt man so schön, schwanzgesteuert agiert hat.
Aber das fand ich total gut.
Und sich einfach der,
das fand ich richtig gut.
Der Gravitas der Situation nicht bewusst war. Aber das funktioniert dann trotzdem.
Das hat im Buch überhaupt nicht funktioniert, weil er im Buch als dieser Badass, krasser, berühmter Dude aufgesetzt worden ist. Und dann aber trotzdem halt so extrem cringy gesagt, ich liebe dich. So ein bisschen, diese Art von Cringe, die man...
Ich bin so froh, dass wir das alles nicht bekommen haben.
Ja, also ein bisschen wie man sich in Spider-Man 3 so als sich so ein bisschen in den Sitz zurückgecringed hat, als Peter Parker, but I love you. Diese Art von Cringe, die man im Buch sehr deutlich gespürt hat. Und im Film war es einfach so, ihr seid auf dem ersten Date. Es ist vielleicht nicht das Coolste, zu einer Person, die du im Internet getroffen hast, beim ersten Date zu sagen, ich liebe dich. Just let that go. Sie haben das irgendwann wieder so ein bisschen in eine andere Richtung gesteuert, wo mich ja auch nicht ganz zufrieden war. Aber insgesamt haben sie ihn einfach wie so einen nerdigen, sozial nicht fähigen Trottel aufgesetzt, was er eigentlich auch war. Und das hat sehr gut funktioniert. Sie haben ihn halt nicht unsympathisch gemacht dadurch. Man denkt einfach so, oh, dude. Oh, no, don't do that. Und das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Die Charaktere selbst, da haben sie echt viel Zeit reingepackt, die Leute aufzusetzen, wodurch, glaube ich, die Hauptstory auch ein bisschen gelitten hat. Aber das bringt mich so ein bisschen zu meinem endgültigen Fazit, was wäre, es war für mich eben ein Steven Spielberg-Film, weil es ein 80er-Jahre-Film war, aber mit Referenzen von heute in der Sci-Fi-Welt. Aber an sich war dieses Ganze, eine Gruppe von 5 Teenagern bringt eine große Company runter mit dieser seltsamen, mit dieser gleichen Logik, die halt so ein 80er-Jahre-Film auch hat. Es ist absolut auch so, wie Stranger Things in sich auch komplett logisch ist, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt. Und genauso war das für mich auch. Mhm. Wie sieht es bei dir damit aus?
Es ist ein, da kann ich, also ich kann es nicht so eingebettet in die popkulturelle Geschichte unserer Zeit. So gut kann ich das nicht machen. Mich hat der Film gut unterhalten. Es gab Momente, wo ich definitiv den Kopf geschüttelt habe. Du hast gesagt, ich habe am Ende nur noch gelacht.
Ja,
einfach weil die Sachen super abstrus sind, einfach nur noch. Und auch so, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass der Film noch nerdiger wäre. Mhm. So?
Ja.
Also einfach noch so spezifischer Sachen sagen würde, also wenn die irgendwelche Waffen auswählen oder so, dass es noch dass du noch mehr von diesem, ich weiß ganz genau, was das ist, bekommst. Und ja, ich meine, am Ende verkacken sie es halt, aber das habe ich hier im Kino gesagt, warum.
Ja, ich weiß was. Aber darüber reden wir auf jeden Fall noch in einem Spoilercast, der kommt aber leider dann erst übernächste Woche, am Freitag. Genau. Insgesamt aber, also ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand tatsächlich...
Es ist ein unterhaltsamer...
Ja. Die Action-Szenen gehören zu den besten Sci-Fi-Action-Szenen, die ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gesehen habe.
Größtenteils, weil so viel passiert, dass das einfach alles cool aussieht und du nicht... Es gibt keine einzelnen Kämpfe, die irgendwie auseinandergenommen werden könnten, weil sie irgendwie im Detail stattfinden, sondern es ist alles groß und funktioniert deswegen.
Aber es ist halt auch nicht überladen. Es ist nicht so, dass ich da sitze und ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. So, ja. Ich sehe links, rechts explodiert was, aber die Kamera folgt halt diesen DeLorean zum Beispiel oder so und I get it. Ich find's einfach ziemlich cool. Mhm. Interessanterweise, ich habe dem Buch ja vorgeworfen, dass einfach sich zu, also dass die Welt cool ist, die Charaktere aber scheiße. Und im Film haben die Charaktere viel, viel besser gefallen, aber das Worldbuilding kam so extrem zu kurz, dass ich kaum wusste, warum sich irgendjemand für irgendwas interessiert.
Ja, so. Ja, das stimmt allerdings. Und auch, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich glaube, mein Verdict, wie bei so vielen Filmen in letzter Zeit ist, ich glaube, man muss sie nicht in 3D sehen und man muss auch nicht 15 Euro dafür ausgeben.
Okay.
Finde ich.
Okay, ist fair.
So wie wir das gemacht haben, vielleicht noch, also Popcorn, denke ich, kann man sich dazu holen, weil es ein Film ist, der sich durchaus für Popcorn eignet. So. Ist ein cooler Familien-Nachmittags-Ding. So, und wenn die Kids schon mal Minecraft gespielt haben oder wissen, wie ein Teenage Mutant Ninja Turtle aussieht, ist das auch nochmal ziemlich cool.
Ich bin tatsächlich der Meinung, weil es ein Steven Spielberg-Film ist, ist natürlich ein sehr cooler Familienfilm auf der ersten Seite, aber es ist auch so, teilweise ein sehr mitreißender Film, wenn es richtig klappt. Ich würde zum Beispiel widersprechen, ich bin der Meinung, das ist ein Film, den ich unglaublich gerne in 3D sehen würde und mit einer größeren Crowd. Also, Lele,
oh ja, doch,
ich finde es wundervoll, mit dir ins Kino zu gehen, du bist eine Crowd für sich. Weil du bist ein einziger Lachtrack, das ist auch fantastisch tatsächlich und ich habe mich sehr unterhalten gefühlt dadurch. Aber der Fakt einfach, also was ich auch gelesen habe, teilweise auch schon vorher online, dass bei bestimmten Stellen einfach Leute angefangen haben zu klatschen und so dafür und diese Art von Publikum dabei zu haben, die, ich weiß, ja, das ist total doof, aber dieses I got that reference, diesen Moment, ich glaube, der würde bei diesem Film eine Menge mitmachen und gerade im Endkampf dieses Mitreißen, ich glaube, das wäre ziemlich cool. Ich hätte Bock darauf, das mal zu vergleichen, weil jetzt waren wir halt eher so, alle saßen so mit über...
Wir waren zu viert im Kino effektiv.
Ja, mit über kreuzgeschlagenen Beinen. Also, ich glaube, diese Referenz ist eindeutig aus dem Jahr 1982.
Oh, hier ist schon die nächste. Ja,
genau. Und hier ist schon die nächste. Schade. Und nebenbei nur Lede. I got that reference. Und deswegen, also ich glaube, wenn ich den Film einfach mit 30 von deiner Sorte sehen würde... Ich glaube, ich würde den noch unterhaltsamer finden, weil Steven Spielberg ist einfach jemand, der nicht Filme macht für, ich gucke mir den irgendwie in meinem Kämmerchen an, alleine, sondern du brauchst eine Audience dafür, weil es ist halt, also wie du sagst, es ist Popcorn-Kino, aber da brauchst du eben auch Leute, die mit Popcorn werfen.
Hundertprozentig richtig. Vielen, vielen Dank, Maurice Mathieu, dass du mit mir im Kino warst.
Ja, vielen Dank.
Mein Name ist Lele Lukas. Wir haben Ready Player One gesehen, einen Film von Steven Spielberg und vielen anderen Menschen, basierend auf dem Buch von Ernest Klein. Der hat auch noch ein zweites Buch geschrieben, aber ich glaube, da überlegt euch wirklich gut, ob ihr da nochmal reinguckt, weil es gibt da so eine Review bei Slate.com, die fasst es, also die hat mir das, ja, egal. Ihr guckt es euch an oder auch nicht. Das war der Credit Cookie für Ready Player One. Ihr findet mehr von uns auf dragonseedeverything.com und hört unseren Podcast in nächste Woche, Freitag wahrscheinlich, irgendwie
ich
so.
Ich denke übernächste, aber ja.
Am 20.04.
Genau.
So, kommt der nächste Podcast und dann sexy und neu oder so, hat irgendjemand gesagt, gemunkelt.
Neu und sexy, das stimmt. Bis dahin, vielen, vielen Dank, Lele, für die Moderation und wir hören uns.
Ich danke dir, Jackson. Bis Tschüss. Dann.